Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Guten Abend, gute Nacht.
Endlich ist die Welt wieder in Ordnung. Wir nehmen auf, wenn es dunkel ist. Guten Abend, lieber Tobias.
Guten Abend, lieber Annika.
Wie geht es dir?
Ja, Heuschnupfen, ne? Man hört's. Und wie geht's dir, besser?
Ja, naja, ja. Auf dem Weg.
Sehr gut. Kein Brief wieder, ne? Schon wieder kein Brief.
Schon wieder kein Brief, ja. Irgendwie hatten wir uns das anders vorgestellt.
Dann hat Andi mal kurz in den Kalender geguckt.
Also in den historischen Kalender.
Und meinte, sie hätte 149 Einträge.
Und
das nur für Deutschland. Da war England noch nicht dabei. Und dachte sich dann dementsprechend, vielleicht wäre es sinnvoll, bei Oktober, November, Dezember, Januar, 4, also 3,5 Monate,
die doppelte Anzahl an historischen Einträgen mitzunehmen, damit es ausgewogen ist zwischen Deutschland und Großbritannien. Ja, das sehe ich genauso.
Ja, dass wir gesagt haben, es bringt nichts, wir müssen eine Interimsfolge machen, sonst wird die historische Einordnung länger als die Briefanalyse.
Könnte sein, ja.
Bist du in Rabbit Holes gefallen?
Ich habe es gerade noch eben abfangen können. Ich hatte mich gut abgeseilt und als ich ganz feste dreimal am Seil gezogen habe, bin ich wieder emporgestiegen. Also es ging diesmal. Und du?
Ja, du musstest mir ja Elfriede nachschicken, um mich wieder zu bergen.
Ich bin sehr gespannt.
Abgründe haben sich aufgetan.
Au, au, au.
Und ich weiß nicht, wir müssen am Ende gucken, dieses eine berühmte noch Giftbuch bei uns im Giftschrank mit der Pistole.
Ja.
Ob wir das nicht vielleicht tatsächlich woanders hinräumen müssen.
Nein. Das bleibt, wo es ist. Das ist so schwurbelig geschrieben.
Ja.
Egal, was den Inhalt angeht, allein diese Tatsachenbehauptungen widersprechen meinem akademischen Hintergrund.
Richtig, und wahrscheinlich werde ich sie jetzt erschüttern.
Das kannst du gerne machen. Heb dir aber auch noch was für den nächsten Brief auf.
Es ist alles bis zum nächsten Brief.
Aber im nächsten Brief werden Dinge erwähnt.
Richtig, aber die muss ich jetzt erklären.
Okay. Ich bin sehr gespannt.
Wollen wir mal loslegen? Mit dem Oktober.
Ja, damit wir vielleicht morgen früh um 6, wenn wir wieder aufstehen müssen, vielleicht mal fertig sind und uns dann anziehen können zur Arbeit. Ja, genau. Also ganz kurz vielleicht zur Einordnung.
Okay.
Das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir besprechen jetzt oder behandeln den Zeitraum zwischen Brief 34, also ab dem 14. Oktober, bis Brief 35, also bis zum 1. Februar.
Ist er nicht vom 2.?
Der Brief ist vom 2., dann wäre es inklusive 2. Februar. Hast
genau,
du recht.
Ich mache aber nur bis zum 31. Januar.
Ich auch.
Dann haben wir noch eine, ich habe dann zumindest noch einen Eintrag.
Für den Brief. Lass mich raten, Tölkchen schreibt einen Brief.
Dann habe ich 2 Einträge.
Sehr schön. Haben wir die historische Einordnung für Brief 35 auch schon fertig?
Richtig.
Okay.
Wann geht's denn bei dir los?
Bei mir geht's am 16. Oktober los.
Gut, am 14. Oktober 1938 nimmt Tolkien an einem Dinner von The Society teil, das von G.R.G. Muir am Morton College in Oxford ausgerichtet wird. Und warum erwähne ich das? 11 Mitglieder sind anwesend und Moore beginnt ein Gespräch über die Universität und die europäische Lage.
Oh weia.
Von dem einige Mitglieder beunruhigt sind.
Oha.
Also auch im akademischen Kreise merkt man mittlerweile, oder rumort es.
Ja.
Und Andrew Bennett von der University of St. Andrews, wir hatten es im letzten Brief, bestätigt den Erhalt von Tolkiens Brief, der am oder nach dem 8. Januar, Oktober, jetzt bin ich schon komplett abgeschickt wurde.
Bezieht sich das jetzt auf Tolkien schreibt den Brief oder der Bennett schreibt den Brief?
Bennett hatte am 8. Oktober um den, so zumindest Skull und Hammond, den Brief an Tolkien geschickt mit der Bitte, ob er nicht irgendwie einen Vortrag halten möchte und wo Tolkien sich da ja entscheidet, On Fairy Stories zu machen. Darauf hat Tolkien ja geantwortet, wahrscheinlich noch am gleichen Tag. Und darum gehe ich davon aus, dass es sich entgegen meiner Aussage von gerade eben doch um Tolkiens Brief handelt, weil er bestätigt ja den Erhalt.
Okay.
Es ist aber nicht genau klar, wann Tolkien jetzt den Brief genau geschrieben hat.
Okay.
Dann habe ich am 15. Oktober etwas. Und zwar schreibt Tolkien ein Empfehlungsschreiben für Richard Hope, den Headmaster der Oratory School, der sich um eine Lehrstelle in der University of Malta bewirbt.
Hoi.
Was man halt eben so unter Kollegen macht.
Ja, die Oratory School ist ja jetzt auch keine unbekannte Schule, ne? Da sind ja wahrscheinlich John auch schon, aber auf jeden Fall Michael und Christopher ja Schüler gewesen oder werden es wieder sein. Aber das wahrscheinlich ein Spoiler auf den nächsten Brief. Okay, dann bin ich am 16. Oktober.
Ganz kurz, schreibt mir gerade ein, ich habe hier noch so etwas so Mitte Oktober bis Dezember. Wann soll ich das am besten einbringen, deiner Meinung nach? Im November dann?
Ja, wieso denn nicht? So Anfang November?
Gut.
Oder um den 15., dann bist du genau in der Mitte.
Aber es ist ja Mitte Oktober bis Dezember, von daher.
Ach so, nicht bis Mitte Dezember, okay.
Von jetzt, im Zeitraum von jetzt bis Dezember,
ja,
kehrt Tolkien nämlich wahrscheinlich nochmal an den Anfang von The Lord of the Rings und der Herr der Ringe zurück. Und zwar in die dritte Phase, wie Christopher Tolkien später beschreiben wird, die Sache beschreibt. Und er stellt aus den chaotisch vorhandenen Texten eine komplett neue Reinschrift des gesamten Werkes bis zum Gespräch zwischen Frodo, der Bingo ersetzt, hatten wir in den letzten Folgen, und Gloin in Bruchtal. Also diese komplette schreibt er neu. Es gibt nur wenige wichtige erzählerische Änderungen, vor allem im Hinblick auf die Hobbits und insbesondere auf die Rolle der Bolgas, von Odo Bolger, von der später vieles wieder verworfen wird. An einigen Stellen erprobt Tolkien mehrere Fassungen neuen oder überarbeiteten Materials, bis er zufrieden ist. Also ein Non-Stop-Ongoing-Prozess. Doppelt gemoppelt, ich weiß. Er schreibt einen neuen Text, mein Lieblingsbereich, der Hintergrundinformationen über die Hobbits liefert.
Oh, schön.
Und ja, wird später das Vorwort, den Vorläufer des Prologs im veröffentlichten Buch. Und darin verlegt er einiges bereits geschriebenes Material. Allerdings kurz nach dessen Fertigstellung ändert er einfach mal wieder den Schluss und fügt einen Bericht über Bilbos Begegnung mit Gollum in Der Hobbit hinzu. Anschließend, wenn er das alles erledigt hat, erstellt er endlich eine Schreibmaschinenabschrift.
Die er ja schon. Es ist echt blöd, wenn man schon in den Brief 35 reingeguckt
hat. Darum tue ich das ja nicht.
Und damit gearbeitet hat. Ja, aber ich, deswegen wollte ich das gerade kommentieren.
Ja. Wir können aber schon mal so viel sagen, er ist jetzt bis zu Kapitel 12 gekommen. Und während dieser Phase zeichnet Tolkien außerdem Stammbäume der Baggins, Tooks, Bolgers und Brandybox und fertigt einen skizzenhaften Plan von Bre, dem Grünenweg und der Oststraße an.
Und die würde ich voll gerne sehen gerade.
Ja.
Fände ich jetzt sehr schön.
So.
Und als du gerade die Hobbit-Namen aufgezählt hast, da kamst du mir gerade fast ein bisschen wie Bilbo vor in seiner Festtagsrede. Es fehlt nur die Stolzfüßer. Stolzfußens.
Ja. So, das hat sich die Frage auch erklärt, das habe ich mich direkt untergebracht und jetzt darfst du endlich.
Ja, jetzt komme ich mit Winston Churchill, der zu diesem Zeitpunkt kein Regierungsamt inne hat, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, es sich nicht nehmen lässt, dauernd vor den Nazis zu warnen. Und das tut er unter anderem am 16. Oktober. Und zwar hält er eine Radioansprache. Und diese Radioansprache richtet sich aber nicht an das britische Volk, sondern an die Vereinigten Staaten. Und er legt halt eben dar, in der er die Bedrohung durch Nazi-Deutschland darlegt und die Notwendigkeit einer Aufrüstung sowohl von Großbritannien als auch der Vereinigten Staaten. Und seine Rede, die dann sehr berühmt geworden ist, trägt den Titel »Die Verteidigung von Freiheit und Frieden« und hat aber den Untertitel »Die Lichter gehen aus«. Und dieser Untertitel ist eine Anspielung auf den berühmten Ausspruch, den Sir Grey zu Beginn des Ersten Weltkriegs zugeschrieben wird, nämlich überall in Europa gehen die Lichter aus. Und da jetzt, also Winston Churchill Jahre später an die USA gerichtet spricht, gehen natürlich nicht nur in Europa die Lichter aus, sondern einfach nur, der Untertitel ist einfach nur, die Lichter gehen aus.
Ja.
Ja, also setzt schon mal so die Stimmung gleich zu Anfang meiner historischen Einordnung.
Wenn die Geschichte sich wiederholt.
Ja, und es Menschen gibt, die genau das erkennen. Und das ist ja das, was Churchill sehr, sehr, sehr früh tut.
Ja, aus der Retrospektive.
Von uns aus gesehen können wir das jetzt sozusagen bestätigen. Aber er hat das ja aus seiner eigenen Perspektive heraus.
Aber nur, weil man die nicht sieht, die zu anderen Zeiten anderes behauptet hat.
Ja.
Ich möchte jetzt seine Arbeit nicht schmälern, finde, aber auch man muss natürlich gucken, ich kann jetzt auch Sachen behaupten, wenn ich Glück habe, in Anführungszeichen, wird darüber gesprochen, aber wenn ich falsch liege, kriegt es keiner mit.
Ja, okay. Verstehe, was du meinst. Gut, bei mir geht's weiter am 22.
Oh, da fülle ich doch mal ein bisschen die Lücken. Und zwar am 18. Oktober schreibt Unwin an Tolkien. Er versteht Tolkiens Probleme und spricht sein Mitgefühl aus. Elend und Unwin haben C. Rann bezüglich des Clark Hall Beowulf angeschrieben.
Oh sozusagen. Wei, der Krimi geht weiter.
Der Krimi geht weiter. Und am 21. Oktober nimmt Tolkien dann mal wieder an einer Sitzung des General Board teil.
Mhm.
Also mal wieder ein Sitzungstag. Und was war dein nächster Tag?
22.
Dann bist du jetzt dran.
Für den 22. Oktober habe ich ein Rezept für dich. Man nehme.
Backe, backe Kuchen, die passt. Annie hat gerufen.
Man nehme eine Metallplatte, die mit einem Tuch elektrisch aufgeladen wird, Schwefelpuder, staubfeine Bärlappsporen und eine Wachsplatte. Hast du eine Idee, eine Ahnung, was man fasst? Es ist die erste Durchführung von Chester Carlson und Otto Corney einer Fotokopie, und zwar einer Trockenkopie. Die führen sie am 22. Oktober mit Hilfe dieser ganzen genannten Zutaten durch.
Cool.
Gell? Dachte ich, dass dir das gefallen wird. Ich habe den nächsten Eintrag am 27.
Mhm. Ist er freudig oder traurig?
Ist es gar nicht schön.
Soll ich weitermachen? Meine auch nicht.
Soll ich trotzdem anfangen?
Ja.
Okay. Das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches verfügt am 27. Oktober die, Zitat, vollständige Ausweisung aller Juden polnischer Staatsangehörigkeit, Zitat Ende. Noch am selben Abend beginnt die Gestapo in Deutschland in aller Öffentlichkeit mit den Verhaftungen. In der sogenannten Polenaktion werden in der folgenden Nacht 17.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder nach Polen deportiert.
Heftig.
Ja.
So schlimm fürs Weltgeschehen ist meine Nachricht nicht, aber Tolkien hat wieder den Verlust eines Bekannten oder Freundes zu beklagen.
No.
Lascelles Abercrombie stirbt. Und wer jetzt sagt so, sagt mir gar nichts, helfe ich kurz mal auf die Sprünge. Tolkien hatte sich 1922 ebenfalls für die Professur in Leeds beworben, musste sich aber geschlagen geben. 2 Jahre später wurde dann extra für Tolkien eine neue Professur für englische Sprache eingerichtet. Und 1925, als Tolkien auf den
Rawlinson und Bosworth
Lehrstuhl für angelsächsische Literatur in Oxford berufen wurde, schrieb Abercrombie als sein Abteilungsleiter in Leeds ein glühendes Empfehlungsschreiben, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und er nannte darin Tolkien auch einen seiner wichtigsten Kollegen in der englischen Abteilung, der durchgehend als sein Berater und Mitarbeiter fungierte. Und jetzt zitiere ich mal aus dem Empfehlungsschreiben vom 25. Juni 1925.
Mhm.
Ich habe ihn nie konsultiert, ohne eine Erleuchtung zu erlangen, die sowohl durchdringend als auch umfassend war. Doch darf ich nicht versäumen zu erwähnen, dass ich mindestens ebenso viel von seiner ausgeprägten künstlerischen Sensibilität wie von der Wissenschaft seiner Gelehrsamkeit profitiert habe.
Oh.
Also wenn das kein Empfehlungsschreiben ist.
Das ist voll schön. Und das schreibt Abercrombie über Tolkien.
Als Empfehlungsschreiben für die Stelle.
In Oxford.
Da hat der Fingerzeig nicht funktioniert. Ich bin enttäuscht, ich muss über neu putzen vielleicht.
Ja, mach mal. Rawlinson und Bosworth.
Genau, Professor Lehrstuhl.
Okay.
Bei mir geht's am 28. Oktober gleich weiter mit Bezug nimmt, nämlich auf den 27. Mhm. Und zwar nimmt Tolkien an einer Sitzung des English Faculty Board teil, aber Crumbie wird dort entsprechend gewürdigt. Also auch in Oxford
kennt
man so etwas oder kennt man sich untereinander, auch wenn Leeds jetzt nicht zu Oxford gehört. Aber die Professorengilde ist dann ja jetzt auch keine allzu große.
Und gerade in der Forschung, ne, die machen sich ja im Prinzip alle in der Zeit einen großen Namen auf dem Gebiet. Also das ist schon, man kennt sich.
Ich würde dann im November weitermachen.
Das passt, weil ich habe jetzt durchgehend vom 29. bis 31. Einträge.
Oktober.
Ja.
Gut. Stage is yours.
Dankeschön. Ich habe was Schönes.
Okay.
Am 29. Oktober wird nämlich der Filmregisseur Ralf Bakshi geboren.
Ah, den kennen wir doch.
Den kennen wir doch. Und zwar, was ich noch nicht wusste, in Haifa, damals britisches Mandat Palästina.
Oh.
Ist also offiziell Brite. Am 30. Oktober wird im New Yorker Radiosender CBS das Radiohörspiel Der Krieg der Welten nach dem Roman von H.G. Wells ausgestrahlt. Und Zeitungsberichten zufolge löst das in Teilen der USA panikartige Reaktionen aus, weil das so spannend und so
gut geschrieben ist.
Genau, authentisch.
Und es ja auch, glaube ich, wie eine Radiosendung aufgemacht wurde, also dass man den Eindruck hatte, es wäre wirklich jetzt gerade eine Live-Berichterstattung.
Genau, und das haben dann halt scheinbar sehr viele Menschen, also es gibt ein bisschen unterschiedliche Quellen, manche revidieren das inzwischen und sagen, ja, also so eine bundesweite Panik war das jetzt nicht, aber in Teilen der USA panikartige Reaktionen kann man wahrscheinlich aus wissenschaftlicher Sicht schon sagen. Diese Ausstrahlung hat jedenfalls nicht alle Menschen kalt gelassen und nicht alle haben verstanden, dass das ein Hörspiel ist. Und ich weiß nicht, hast du Krieg der Welten mal gehört?
Nein.
Gesehen?
Nein.
Gelesen?
Nein.
Okay, große Empfehlung.
Nein.
Ist richtig krass, vor allem in der alten Filmadaption. Also die kann ich echt nur empfehlen, hier so am Rande. Und ich hatte mal in die Aufzeichnungen aus dem Radiohörspiel reingehört und das ist echt, also da denkst du wirklich, da ist gerade, also ne, die Regierung wird gestürmt und keine Ahnung, also es ist wirklich, ich kann das schon verstehen.
Wie immer alle Links in den Shownotes.
Du sagtest, bei dir geht's im November weiter, richtig?
Ja.
Ja. Am 31. Oktober erlässt Hitler eine Richtlinie zur endgültigen Zerschlagung der Tschechoslowakei und Abtrennung der Slowakei. Nachdem ja durch die Sudetenkrise und die Einnahme des Sudetenlandes, das scheint ihm nicht gereicht zu haben. Und jetzt zerschlägt er oder das Regime die Tschechoslowakei als Land und als Nation. Am selben Tag ernennt Neville Chamberlain, Premierminister in Großbritannien, Sir John Anderson zum Lord Privy Seal. Das ist der Lord Siegelbewahrer. Und dieser Lord Siegelbewahrer ist eines der ältesten und einflussreichsten Ämter in der britischen Regierung. Und Lord Siegelbewahrer klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch.
Interessant.
Ja. Ursprünglich war der Lord Siegelbewahrer für das private Siegel des Monarchen verantwortlich. Und heute ist es ein Kabinettsposten, der oft mit der Leitung von Regierungsgeschäften im House of Lords verbunden ist. Also ein politisches Amt. Sir John Anderson, der da jetzt zum Lord Siegelbewahrer ernannt wird, bekommt die Verantwortung übertragen für die Vorbereitungen zur Luftschutzabwehr in Großbritannien.
Früh.
Ja. Könnte man.
Vor allem irritierend, wenn der Premierminister eigentlich sagt, wir sind ja im Frieden.
Ja, vor allem der Premierminister, der ja immer verhandeln möchte und überall hinfährt, um zu verhandeln, um zu schauen und ne, gerade das Münchner Abkommen unterzeichnet hat und so weiter.
Wie war das? Time for Peace? Nein.
Peace for our time.
Okay.
Also dazu ne, natürlich Folge zu Brief 34 hören, dann seid ihr wieder auf Spur. Dann ist mein nächster Eintrag am 2. November.
Gut, dann mache ich mal, ich habe mal was so im November, wo ich jetzt kein direktes Veröffentlichungsdatum gefunden habe. Mhm. Ich bin einfach nur November 38. Und zwar wird Colored Lands von G.K. Chesterton veröffentlicht. Er verstarb vor 2 Jahren, also am 14. Juni 1936. Und Tolkien wird es sofort oder nimmt es sich und nutzt es im Prinzip für seinen Vortrag über Märchen. Wenn man jetzt sagt so, Input, Kontext, Tobias, du hast ja immer Kontext, der kommt. Und zwar ist das Werk eine bunte Sammlung aus kurzen Texten, Gedichten, Märchen und Zeichnungen. Und es geht eigentlich darum, die Welt wieder mit Staunen zu sehen, also mit neuen Augen und wieder so träumerisch auch ein bisschen. Und die farbigen Länder sind also nicht nur ferne Fantasieorten, sondern auch eine neue Sicht auf unsere eigene Welt. Kann man sagen, für Tolkien passt das natürlich sehr gut, weil auch Tolkien sagt, ja, Märchen helfen uns, die Wirklichkeit neu zu sehen. Und bei Chesterton ist das spielerisch und witzig. Und bei Tolkien eher größer und ernst. Aber er nutzt halt eben diese Sachen, um in On Fairy Stories drauf zu referenzieren und entsprechend mit aufzubauen.
Also es ist im Prinzip so ein Gedankenanstoß für Tolkien, oder? An dieser Stelle könnte man sagen.
Ja, Gedankenanstoß jetzt nicht zwangsläufig, weil er hat ja schon mit On Fairy Stories oder sich ja die Sachen überlegt.
Ja. Yeah.
Es war auf jeden Fall eine gute neue Quelle.
Cool.
Um einfach mal zu gucken, wie sehen andere Leute das denn? Ja, dann habe ich auch am 2. November etwas, aber es ist nur ein ganz kurzer Satz. Und zwar nimmt Tolkien mal wieder in einer Sitzung im Pembroke College teil.
Sehr schön.
Genauso wie, ich springe jetzt einfach mal schon mal voraus, genauso wie am 9. November.
Ja, da habe ich noch ein bisschen was dazwischen.
Ja, aber ich dachte mir so, ne, kann ich ja kommen.
Ja, okay. Also am 2. November findet in Wien eine Konferenz statt. Und das Ganze wird später Wiener Schiedsspruch oder Wiener Diktat genannt werden. Also das Ergebnis dieser Konferenz. In dieser Konferenz werden Gebiete mit ungarischer Bevölkerungsmehrheit in der südlichen Slowakei und in der Karpaten-Ukraine von der Tschechoslowakei abgetrennt und Ungarn zugesprochen. Also man merkt, die Tschechoslowakei wird jetzt irgendwie so aufgeteilt und aufgedröselt, ja. Und halt wirklich, also das Wort
verscherbelt.
Ja, und das Wort zerschlagen passt da halt leider sehr gut oder sehr, sehr, sehr ausdrücklich. Und das hatten wir ja so am Ende der historischen Einordnung vom letzten Brief, kam das ja auf, dass Ungarn sich dann auch gemeldet hat mit Gebietsansprüchen auf die Tschechoslowakei. Und das passiert halt jetzt. Ja, dann habe ich wieder was am 5. November.
Ich hatte ja schon bis zum 9. vorgeperrscht.
Ach so, ich dachte, du hättest dazwischen auch noch was. Nein,
nein, nein, nein, ich habe das jetzt einfach gleich.
Ah, okay. Gut, also am 2. November wird das entschieden, dass diese Teile eben von der Tschechoslowakei abgetrennt und Ungarn zugesprochen werden. Am 5. November marschiert die königlich ungarische Armee in diesen abgetrennten Gebieten ein. Am 7. November schießt der 17-jährige Herschel Grünspan, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath. Grünspans jüdische Eltern gehörten zu denjenigen, die von Deutschland nach Polen deportiert worden sind, was wir vorhin schon gehört haben. Und dieses sogenannte Attentat benutzen die Nationalsozialisten dann als Vorwand für die Reichspogromnacht, zu der wir leider gleich kommen werden.
Puh.
Ja.
Auch wieder Flashbacks zum Ersten Weltkrieg.
Ja, ne, es baut sich auf und man weiß eigentlich schon, was kommt und ist trotzdem irgendwie so gefühlt mittendrin, oder? Also so geht's mir irgendwie auch in der Vorbereitung immer. Ich tauche da teilweise so tief ab und muss mich dann selber wieder an den Haaren rausziehen, mich wieder dran erinnern, in welcher Zeit ich lebe. Ja. Und dann daran nicht verzweifeln. Am 8. November findet ein Attentatsversuch auf Hitler statt. Und zwar durch den Schweizer Maurice Barveau beim Gedenkmarsch zur Münchner Feldherrenhalle. Der scheitert allerdings, weil er nicht nah genug an Hitler herankommt. Und auch das wird später instrumentalisiert werden. Wir merken uns das einfach mal.
Manchmal wünsche ich mir so eine Supergabe, zu wissen, wenn etwas passiert, also wenn man jetzt die Geschichte ändert, was für eine Auswirkung das hätte.
Auweia. Ich weiß gar nicht, ob wir das wissen wollen könnten. Also ob wir mit diesem Wissen umgehen könnten, welche Auswirkungen das haben könnte oder ob wir nicht völlig durchdrehen würden.
Ich möchte das nur für mich. Ich bin stark genug dafür. Es ist ja nur eine Superkraft, die ich gerne hätte.
Ja.
Aber es gibt schon viele Sachen, wo ich mir denke, was wäre, wie würde die Welt aussehen, wenn der Schuss damals im Ersten Weltkrieg nicht ausgegeben hätte?
Ja.
Weil ich mir nicht sicher bin, ob nicht einfach es genügend Menschen von dem Schlag gibt, die ihren Profitgier, ob es da nicht vielleicht einfach jemand anders
Also ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt befinden, 8. November 1938, ist das alles, was in Gang gesetzt worden ist durch dieses Regime, nicht mehr aufzuhalten.
Ja, aber es wäre halt einfach, es kann ja sein, man hat diese Gabe nur 24 Stunden, da will ich mal so ein paar Sachen durchrechnen.
Ja.
Das würde mich halt einfach mal faszinieren, weil es ist halt immer nur, du änderst ein kleines Rädchen und die Welt kann ganz anders aussehen.
Ja, absolut.
Aber das führt jetzt alles komplett zu weit und...
Ja, kommen wir dann zum 9. November oder die Nacht vom 9. auf den 10. November und die schiebe ich jetzt einfach mal noch mit dran. Mit der mache ich jetzt einfach weiter, weil ich hoffe, dass das, was du für den 9. November hast, bessere Nachrichten sind.
Ich habe meinen 9. November doch gerade schon
gesagt.
Den
hast du schon aufgebraucht, okay, aber dann geht's bei dir vielleicht danach irgendwie mit was.
Am 18.
Ja, okay. Gut, ich mach mal weiter.
Ja.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November findet die Reichspogromnacht statt, die sich gerade schon angedeutet hat. Euphemistisch wird die auch als Reichskristallnacht bezeichnet. Das ist vielleicht das, was viele dann in ihren Geschichtsbüchern noch kennen oder aus den Geschichtsbüchern, weil einfach ja so viel Glas kaputt gegangen ist, dass es wie Kristall wirkt. Naja, der wissenschaftliche Terminus ist Reichspogromnacht. Die Definition von einem Pogrom, die würde ich jetzt einfach mal davor stellen, weil ich die sehr wichtig finde. Der oder auch das Pogrom steht für Hetze und gewalttätige Angriffe gegen Leben und Besitz einer religiösen, nationalen oder ethnischen Minderheit mit Duldung oder Unterstützung der Staatsgewalt. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil zumindest ich den Eindruck habe, dass bei vielen Menschen so Ereignisse wie die Reichspogromnacht, auch wenn man sie Reichspogromnacht nennt, was ja schon alles sagt eigentlich, dass trotzdem immer so, ja, die paar Nazis, die das gemacht haben. Aber das ist es halt eben nicht. Es ist ein Regime, es ist eine Staatsgewalt, die das ausführt. Und zwar werden reichsweit oder landesweit Pogrome gegen jüdische Menschen in Deutschland und Österreich durchgeführt, kann man sagen. Und während dieser Novemberpogrome werden im gesamten Reichsgebiet mehrere hundert jüdische Menschen ermordet. Schätzungen, man kann sie nur schätzen, beziffern die Gesamtzahl der jüdischen Todesopfer in dieser Zeit auf 1000 bis 2000. Und mit dieser Zeit ist der 7. bis 13. November gemeint. Die Reichspogromnacht findet vom 9. auf den 10. November statt. Ich fasse das gerade alles ein bisschen zusammen. Um die 1400 Synagogen, Betstuben, sonstige Versammlungsräume jüdischer Menschen sowie tausende Geschäfte, Wohnungen, jüdische Friedhöfe werden gestürmt und zerstört. Das Vermögen wohlhabender Juden wird arisiert und etwa 30.000 jüdische Menschen werden in Konzentrationslager deportiert. Das ist so ein historisches Ereignis, das so ein Wendepunkt markiert, weil wir haben ja gerade in der historischen Einordnung hier in Tolkiens Briefen ja in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder Diskriminierung gegen jüdische Menschen mitbekommen. Und das ist ein Kipppunkt, weil diese Pogrome den Übergang markieren von der Diskriminierung der in Deutschland lebenden jüdischen Menschen ab 1933 im Prinzip bis hin zu ihrer systematischen Vertreibung, Unterdrückung und Ermordung. Und deswegen ist diese Reichspogromnacht so ein einschneidendes Erlebnis in unserer Geschichte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich, aber ich finde es zu wichtig, um das irgendwie zusammenzufassen. 12. November mit der, Zitat, Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben, Zitat Ende, wird jüdischen Menschen der Betrieb von Einzelhandelskaufsstellen sowie die selbstständige Führung eines Handwerksbetriebs mit Wirkung zum Jahresende 1938 untersagt. Auch dürfen jüdische Menschen nicht mehr als Betriebsführer tätig sein und können als leitende Angestellte ohne Abfindung einfach entlassen werden. Und es gibt gerade bis Jahresende noch sehr viele und auch dann im Januar 39 einzelne Verordnungen, die dies untersagen, die das untersagen, die Tierarztpraxen untersagen, die Rechtsprechung untersagen und so weiter. Also es sind alles so, ich sag mal, Berufs- Berufsgruppen, die diskriminiert werden und in denen jüdische Menschen ausgeschlossen werden. Hier mit diesem deutschen Wirtschaftsleben, das trifft schon allgemein ganz gut. Ich werde davon absehen, die alle vorzustellen und tue das halt jetzt einfach hier mit diesem Satz zu sagen, es wird einfach für jüdische Menschen das Leben sehr, 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 sehr schwer gemacht. Am 14. November ordnet der Reichserziehungsminister im Rahmen der Repressalien nach den Novemberpogromen die sofortige Entlassung jüdischer Schülerinnen und Schüler aus staatlichen Schulen an. Die Teilnahme am Unterricht wird ihnen verboten. Also jüdische Kinder dürfen nicht mehr in die Schule gehen. Und jetzt hoffe ich, dass du was Schönes für uns hast. Oder irgendwas.
So, bei welchem Tag bist du jetzt?
Ich bin jetzt, das war jetzt der 14. November, ja. Und dann habe ich am 21. wieder was.
Da kann ich, am 18. November habe ich etwas.
Ja, Tolkien hat doch bestimmt einen Brief geschrieben oder eine Sitzung teilgenommen. Oder?
Genau, Tolkien hat dann an der Sitzung des General Board teil.
Dankeschön.
Wer wusstest du das?
Ja, es war so eine 50-50 Chance zwischen schreibt einen Brief und nimmt an einer Sitzung teil.
Tag drauf, am 19. November, schreibt Tolkien mal wieder am Herrn der Ringe. Und zwar dieses Mal aus den oder an den Manuskriptseiten der ersten Phase und fügt eine Notiz hinzu. Und zwar an die Stelle, wo Trotter Bingo ein Brief zu bleiben, was ist halt einfach so. Wo Trotter Bingo einen Brief von Gandalf übergeht.
Immerhin hieß Gandalf schon Gandalf.
Ja.
Also
ja.
Der spätere Aragorn und der spätere Frodo und der jetzige Gandalf.
Genau. Das kann und damit geht davon aus, dass zum jetzigen Zeitpunkt Tolkien bei der Überarbeitung und Neufassung der vorhandenen Texte inzwischen an dieser Stelle angelangt sind.
Ja.
So, und dann habe ich am 22. November etwas.
Ich habe am 21. November.
Oh, Entschuldigung, ich hatte dich auch am 22. gespeichert.
Vielleicht habe ich auch 22. gesagt, aber ich habe ja auf jeden Fall noch einen Eintrag für den 21. November. An diesem Tag berichtet Chamberlain.
Lass dich so drin.
Ja, bitte. Man muss auch was zu lachen haben in diesen Zeiten. Am 21. November berichtet Neville Chamberlain. Dass das noch nie vorher passiert, das ist eigentlich ein Wunder. Am 21. November berichtet Chamberlain dem britischen Unterhaus von Plänen, mindestens 10.000 Quadratmeilen in Britisch-Guayana zu pachten, um deutschen, jüdischen Flüchtlingen eine neue Heimat zu bieten. Also es passiert auch Gutes in der Welt, oder zumindest werden Pläne dafür gemacht, weil man mitbekommt, was da gerade abgeht in Europa und überlegt und schaut und plant, wie kann man diesen Menschen helfen. Und das finde ich so wichtig in dieser historischen Einordnung, dass wir auch auf die Sachen schauen, wo Hilfe angeboten wird oder geplant wird. Ja, dann hatte ich den 22. November, da hast du dann auch was.
Ja, dann mach doch eben.
22. November wird mit dem Autonomiegesetz die zweite tschechoslowakische Republik gegründet. Und jetzt ist das nicht mehr ein Wort, tschechoslowakische, sondern tschecho-slowakische.
Die Welt ist im Wandel. Auch bei Tolkien, weil Tolkien bekommt Post, dieses Mal von Florence Elizabeth Harmer. Von der University of Manchester. Und sie schreibt Tolkien und schickt ihm einen Sonderdruck ihres Aufsatzes Anglo-Saxon Characters and the Historian für das Bullet of the John Rylands Library vom Oktober 1938. Und sie mag Tolkiens Beowulf-Vortrag mit jeder Lektüre mehr.
Oh, wie enttäuscht sie sein wird, wenn sie erfährt, dass er nicht an der Clark Hall Beowulf-Übersetzung arbeitet.
Dum, dum, dum.
Aber in das Buch würde ich gerne reinschauen. Das klingt sehr, sehr spannend.
Und bei mir geht es am 24. weiter.
Bei mir am 30.
Tolkien nimmt am 24. November 1938 an einer Sitzung des English Faculty Library Committee teil.
Eine Komiteesitzung, mal was ganz Neues.
Ja. So, und dann bin ich im Dezember wieder angekommen, am 2.
Okay, gut. Am 30. November, ne, wir wollen ja auch über die guten Sachen berichten, in denen Menschen geholfen werden möchte. Deswegen schauen wir am 30. November mal kurz in die USA. Dort gibt Henry Ford eine Erklärung ab, in der er darauf drängt, den verfolgten jüdischen Menschen aus Deutschland die Einreise in die Vereinigten Staaten zu gestatten. In seiner Erklärung sagt er, Zitat, ich glaube, dass die Vereinigten Staaten es in dieser Zeit nicht versäumen dürfen, ihre traditionelle Rolle als Zufluchtsort für Unterdrückte wahrzunehmen. Zitat Ende.
Vielleicht sollte man Trump nochmal für so ein bisschen Geschichtsunterricht geben.
Das ist unser Beitrag zum Guten in der Welt.
Good.
Und am 1. Dezember führt Großbritannien ein nationales Register für den Kriegsdienst ein. Am 2. Dezember kommen durch das Kindertransportprogramm die ersten 200 jüdischen Kinder in England an. In diesem Kindertransport wird international die Ausreise von über 10.000 jüdischen Kindern aus dem Deutschen Reich und aus von diesem bedrohten Ländern zwischen Ende November 38 und dem 1. September 1939 nach Großbritannien, Belgien, Frankreich, Schweden und anderen bezeichnet. Und die meisten dieser Kinder sehen ihre Eltern wahrscheinlich nie wieder. Und oftmals waren sie die einzigen aus ihren Familien, die den Holocaust überlebt haben. Und ich weiß einfach nicht, wie ich diese historische Einordnung weniger schlimm machen kann. Es ist schön, dass diese Kinder überleben. Und sie überleben deshalb, weil sie eben woanders hingeschickt werden, in andere Länder. Und England ist eines, oder Großbritannien nimmt sehr früh sehr viele Kinder auf. Also dann nicht in, na, die werden dann wirklich in Familien aufgenommen. Also die sind nicht alle dann irgendwie in riesengroßen Kinderheimen oder so untergebracht, sondern das ist eine sehr große humanistische Aktion, die da startet. Dann geht's bei mir am 4. Dezember weiter.
Gut, am 2. Dezember nimmt Tolkien an einer Sitzung
teil. Nein, das wird ja das neue Tolkien schreibt einen Brief.
Ja, das gleich wie beim letzten Mal. Und in diesem Mal wird ein Komitee für die Bedürfnisse der Fakultät berufen. Das heißt, das Komitee gibt sich ein eigenes Komitee. Die Fakultät gibt sich ein eigenes Komitee.
Das Komitee vom Komitee.
Und ja. Und weil es natürlich noch nicht reicht, nimmt er auch noch an einer Sitzung des General Board teil.
Ja.
Und am 3. Dezember, hoch die Hände, Wochenende, das Michaelmas Term, Full Term endet.
Wuhu! Trimesterferien. Sehr cool. 4. Dezember. Bei der sudetendeutschen Ergänzungswahl zur Reichstagswahl 1938 erhält der Reichstag weitere 41 Sitze. Na, was so passiert, wenn man so ein Land annektiert oder einen Teil?
Ja.
Und diese 41 Sitze fallen alle der NSDAP zu. So geht die Wahl aus. Soll ich mit dem 6. gleich weitermachen?
Ja.
Der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop und der französische Außenminister Georges Bonnet unterzeichnen in Paris einen Vertrag, in dem Deutschland und Frankreich die Unverletzlichkeit ihrer jeweiligen Grenzen garantieren. Und vereinbaren, pass auf, dass alle Streitigkeiten im Wege gegenseitiger Konsultationen friedlich beizulegen sind. Heftig, oder?
Ja.
Dann geht's bei mir am 7. weiter.
Am 6. Dezember entscheidet das Komitee der Early English Text Society, Tolkien in dessen Gremium aufzunehmen.
Noch ein Gremium.
Richtig, nachdem seine Mitgliedschaft vom Director vorgeschlagen wurde. Und zwar hat das ein bisschen damit zu tun, dass ein Unterkomitee darüber abgestimmt hat, eine Probe des Textes aus dem Corpus Christi College in zeilengetreuer Transkription und mit ausgelösten Abkürzungen drucken zu lassen.
Eieiei. Wie begeistert war Tolkien wohl über dieses neue Projekt mit neuer Verantwortung?
Nun, das Komitee erteilte Professor Tolkien und Simon Dardenne die Erlaubnis, eine Ausgabe von Sainte Catharine einzureichen.
Okay, also sie erlaubt es ihnen. Das heißt, sie sollen sich jetzt bitte auch noch gewürdigt und gewertschätzt fühlen.
Ich hab gesucht, gebuddelt,
ja,
aber nicht allzu tief.
Mhm.
Nur so das, was man mit dem Spaten hinkriegt. Und habe jetzt aber da nichts weiter drüber gefunden. Und dann lasse ich dir bis Heiligabend den Vortritt.
Oh nein, das kannst du doch nicht machen. Immerhin hoffe ich, dass du zum Heiligen Abend was Schönes hast.
Nein.
Nein? Kein Brief? Bin enttäuscht. Wozu machen wir denn diesen Podcast? Am 7. Dezember erklärt der britische Kolonialminister vor dem britischen Unterhaus Die Frage der Rückgabe von Kolonien an Deutschland stehe nicht zur Debatte und sei, Zitat, derzeit kein Thema in der praktischen Politik. Zitat Ende. Und ich fand das einfach so auffällig, dass 1938, also davon abgesehen, dass es einen Kolonialminister gibt, klar, ne, wir haben Kolonien bis in die 60er, 70er Jahre und so, aber dass das halt, dass jetzt Deutschland irgendwie an, also Anspruch erhebt auf britische Kolonien und so weiter, ist halt schon auch so ein Zeichen der Zeit. Am 8. Dezember geht in Kiel der Stapellauf des ersten und einzigen deutschen Flugzeugträgers vor sich.
Deutschland hat einen Flugzeugträger?
Ja, die Graf Zeppelin wird aber später nicht mehr fertiggestellt. Also nein, Deutschland hat keinen Flugzeugträger. Am 13. Dezember spricht Chamberlain vor 600 Journalisten und Diplomaten beim Jubiläumsdinner der Foreign Press Association, so wo es um ausländische Presse geht, in London und erklärt, dass die britische Aufrüstung unvermindert fortgesetzt werde, auch wenn er überzeugt sei, dass der Wunsch des britischen und des deutschen Volkes, Zitat, nach wie vor der ist, der Münchner Abkommen festgehalten wurde, nämlich nie wieder Krieg gegeneinander zu führen und alle Streitigkeiten, die zwischen uns entstehen könnten, auf dem Wege der Konsultation beizulegen. Zitat Ende. Also er ist sich zwar irgendwie sicher, dass es nicht zum Krieg kommen wird, weil man hat sich ja versprochen und hat dieses Abkommen unterschrieben, aber trotzdem wird Großbritannien weiter aufrüsten.
Niemand traut Hitler weiter, als dass man ihn werfen kann.
Und das kommt vom Appeasement Premierminister Chamberlain. Ja. 15. Dezember. Bei der Eröffnungsfeier eines neuen Autobahnabschnitts in Rangsdorf erklärt Josef Goebbels dem deutschen Volk, die vom Reich besetzten Gebiete seien, Zitat, noch zu klein, um unseren lebenswichtigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Zitat Ende. Also auch hier stehen die Zeichen auf Krieg. Am 17. Dezember mal etwas, was nichts mit Krieg zu tun hat, wobei, vielleicht, wer weiß, Otto Hahn und sein Assistent Fritz Strassmann entdecken im Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin die Kernspaltung des Urans. Die wissenschaftliche und technologische Grundlage der Kernenergie.
Das Manhattan-Projekt lässt grüßen.
Am selben Tag, 17. Dezember, erlässt Wilhelm Keitel, Oberkommando der Wehrmacht, im Namen Hitlers eine geheime Anweisung, wonach die Vorbereitungen für die, Zitat, Liquidierung des tschechischen Rumpfstaates, Zitat Ende, unter der Prämisse getroffen werden sollten, Zitat, dass kein nennenswerter Widerstand zu erwarten ist. Nach außen hin muss ganz klar sein, dass es sich lediglich um eine friedliche Aktion und nicht um ein kriegerisches Unterfangen handelt. Zitat Ende.
Schwierig.
Der tschechischen Bevölkerung wird es nicht gut gehen. So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen.
Ja.
Dann habe ich aber noch was Schönes. Am 19. Dezember nämlich wird Agatha Christies Hercule Poirot's Christmas veröffentlicht. Also wir nähern uns Weihnachten. Und dann habe ich vor Weihnachten noch einen Eintrag. Und zwar stellt Sir John Anderson, wir erinnern uns, der Lord Siegelbewahrer, im Unterhaus einen Regierungsplan zum Bau von Luftschutzbunkern aus Stahl in ganz Großbritannien vor. Die Kosten werden auf 20 Millionen Pfund für 20 Millionen Menschen veranschlagt. Also im Schnitt gar nicht so teuer.
Ja.
Dann geht's bei mir erst am 5. Januar wieder weiter. Ich lege sozusagen eine Weihnachtspause ein.
24. Dezember, Tolkien antwortet auf einen Brief und schreibt auf einer Bildpostkarte dir ein Gemälde von Josef Madlener, und zwar die Heilige Familie, wiedergibt.
Okay.
Und auf dieser Bildpostkarte, die er dann halt eben Kilbright schickt, erwähnt er die Krankheit in seinem Familienhaushalt, etwas, das Tolkien auch noch länger beschäftigen wird, und den Verlust von mehr als 12 Freunden und Verwandten im Laufe des Jahres 1938.
Wie viele?
Angeblich mehr als 12.
Oh.
2 habe ich eruiert.
Ja.
Es gibt noch einen Onkel, der verstorben ist. Bin ich bei 3 von 12, die ich gefunden habe.
Krass.
Trotz alledem ist er und seine Familie zu Weihnachten voller Vorfreude oder voller Freude. Sein ältester Sohn John ist volljährig geworden, ist noch Student in Oxford, wohnt zu Hause und blickt den Eintritt in den Priesterstand entgegen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass John Priester wird.
Aber ich glaube noch nicht so, dass es so klar ist, oder? Sondern halt, dass er bei diesem Priesterseminar ist.
Ja, aber oh, was willst du, ist ja eigentlich wirklich vorgezeichnet.
Aber sehr cool.
Allerdings wird er auf dieser kurzen Postkarte, die ich echt gerne mal lesen würde,
ja,
auch Tolkiens Sorge oder Gefühl beschrieben von ihm, dass Oxford sich rasch und größtenteils zum Schlechteren verändert. Alte Geschäfte verschwinden, Straßen und Felder werden in etwas verwandelt, das einem Londoner Vorort entspricht.
Oh, war ja.
Vor allem aufgrund des Wachstums der Industrie, auch wird es jetzt zwar namentlich nicht direkt genannt, sondern nur angedeutet, die Morris Motors.
Oh, war ja, das ist ja jetzt richtig aktuell mit den Bovadium-Fragmenten.
Ja.
Krass, richtig cool.
Und für 1939 erwartet er einen Besuch in St. Andrews, um die Andrew Lang Lecture zu halten. Sowie seine Tätigkeit als externer Prüfer in Edinburgh und sorgt sich um Ida Gordon, der Witwe seines Freundes Evie Gordon, und um seinen früheren Leeds-Studentin Stella Mills.
Da schreibt er alles auf diese Postkarte?
Ja.
Wow. Vielleicht ist das eine Klappkarte, vielleicht ist das eine Grußkarte. Und keine,
ja, vielleicht.
Postkarte. Aber Joseph Madlener, ist das nicht auch der, der den, die, diese Berggeist, dieses Bild gemalt hat, das Tolkien irgendwie, ich weiß nicht, auf seiner Reise in die Schweiz oder wo er das entdeckt hat und das Gandalf inspiriert haben soll?
Der Berggeist.
Ja.
Ja, ist, also Tolkien Gateway sagt, dass der Berggeist ein Titel einer Zeichnung von Joseph Madlener ist.
Mm, sehr cool. Schau mal, dann hat das tatsächlich richtig geklingelt in meinem Kopf, der Name. Ah, und ich habe gerade einen Artikel von der Allgäuer Zeitung gefunden. Gandalf kommt aus Memmingen. So kam Tolkien auf die Idee für den Zauberer.
Ja, die Schweizer, so langsam gehen sie mir.
Nee, nicht Schweiz. Diesmal sind es die Schwaben. Es geht um Memmingen.
Ah, Entschuldigung, habe ich dann durch den Kopf, durcheinander geworfen. Ist ja auch erst 22:30 abends.
Ich tue es in die Shownotes. Es ist zwar hinter einer Paywall, aber man kann zumindest den Anfang lesen und die Bilder angucken. Das ist ganz cool.
Dann Weihnachten.
Weihnachten.
1938. Tolkien schreibt als Weihnachtsmann einen kurzen Brief an meine liebe Priscilla und alle anderen in eurem Haus.
Oh.
Und er entschuldigt sich dafür, dass er keine Zeit gehabt hat, ein großes Bild zu zeichnen, schickt stattdessen aber einige Reime. Und diese werden Tolkienesk von Verzierungen an den Rändern und hinzugefügten Kommentaren begleitet, unter anderem vom Nordpolarbär.
No.
Stammen diese. Sowie eine Zeichnung des Weihnachtsmannes in seinem Schlitten im Aufbruch.
Voll schön. Kurze Einordnung.
Ja.
Priscilla Tolkien ist zu diesem Zeitpunkt 9 Jahre alt.
Allerdings wird das einiges an Zeit gedauert haben. Und ja, Tolkien ist bis zum Weihnachtstag selbst nicht fertig. In einem weiteren kurzen Brief datiert auf den Boxing Day, den 26. Dezember, schreibt Father Christmas, dass irrtümlich sowohl sein Brief als auch ein Buch für Priscilla nicht abgeschickt worden seien.
Oh.
Und der zugehörige Umschlag ist dann beschriftet mit Delivery Xmas Day if possible, wenn möglich am Weihnachtstag zustellen. Abgeschickt 20 Uhr. Des 26. Dezembers.
Ach, ist das schön.
Oh, allerdings verbringt Tolkien einen Großteil seiner Weihnachtsferien damit, anstelle von Evie Gordon die neuseeländischen Prüfungsarbeiten zu korrigieren und seine Familie zu kurieren. Und jetzt mache ich den Wechsel ins Jahr 1939, an der Tolkien an der Influenza erkrankt ist.
Oh nein. Das hat ihm gerade noch gefehlt, ha?
Ja. Wahrscheinlich.
So, du bist jetzt im Januar angekommen.
Ja, ich habe noch etwas ziemlich Cooles, das nur für 1939 datiert ist.
Mhm.
Also irgendwann jetzt in diesem Jahr stattfinden wird. Vielleicht kommen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf.
Mhm.
Aber ich habe jetzt keine schnelle Info dazu gefunden bei Skull und Timon. Und zwar wird Tolkien Vizepräsident der Philological Society, eine Position, die er bis 1970/71 innehaben wird.
Wow. Das ist krass.
Und Vielleicht ist das was für Tolkien Mysteries. Vielleicht mal Tolkiens Testament oder so. Weil C.S. Lewis sieht den Animationsfilm Schneewittchen und die sieben Zwerge zweimal im Kino. Oh,
wie kann er nur?
Der Film war 1938 in Großbritannien uraufgeführt worden. Und beim zweiten Mal hat Tolkien ihn begleitet. Und Tolkien findet Schneewittchen.
Ja.
Schön.
Schön.
Aber die Behandlung der Zwerge durch das Disney-Studio missbilligt er zutiefst.
Und das ist, glaube ich, auch so eines der hartnäckigsten Dinge über Tolkien, die sich da so im Netz halten. Also es ist ja tatsächlich auch ein Irrtum, wenn ich es richtig noch zusammenkriege, dass er ja angeblich in seinem Testament verfügt habe, dass bloß niemals Disney seine Werke verfilmen dürfe.
Ich kann dir sagen, ich habe das Testament gelesen, steht da nicht drin.
Ja. Aber das geht halt darauf zurück, dass er halt so eine Abneigung.
Es kommt noch zu einem späteren Zeitpunkt, wo es ein Angebot von Disney gibt, wo er sagt, er will niemals, dass Disney das macht, eben weil er Disney in Schneewittchen gesehen hat und gesagt hat, das sind nicht meine Hobbit-Zwerge.
Ja, aber das ist.
Ja.
Ist verständlich, ja.
Ich habe jetzt noch etwas für den generellen Januar.
Ja, ist es was Schönes?
Ja, ist was Interessantes.
Wollen wir uns das vielleicht aufheben für, wenn wir mit dem Januar fertig sind?
Das können wir gerne machen.
Weil dann wissen wir zumindest jetzt schon, dass wir sicher etwas schön Interessantes noch zum Abschluss haben.
Gut, dann mache ich die Büchse der Pandora zum Schluss auf.
Okay, das klingt gut.
Dann starte ich am 4. Januar, aber du warst ja, glaube ich, am 2. Am 5., okay, dann mache ich gleich weiter. Ein gewisser C.L. Rann sendet Alan and Unwin eine Einleitung und die ersten 450 Zeilen des Clark Hell Beowulfs.
Mei, da hat sich jemand bei richtigen gesetzt.
Ja. Er weist darüber hinaus auf den chaotischen Zustand des Werkes und der Korrekturabzüge hin, die er übernommen hat, und bittet innigst um mehr Zeit zur Fertigstellung seiner Aufgabe.
Es tut mir leid, aber das ist einfach ein. Dieser Mensch tut mir so leid.
Ja.
Was ein Krimi, ey. Das, ja. Das wäre doch auch mal was für Tolkien Mysteries. Aber ich glaube.
Tolkiens niedersetzte Bücher.
Ich fürchte, da gibt's wenig zu diskutieren.
Macht ja nicht, ich meine, die sind ja nicht alles Diskussionssachen. Wenn es um das Thema Tolkiens Rechte geht.
Ja.
Hat ja auch nichts zum Diskutieren, sondern eher mit Wissensvermittlung zu tun.
Ja, okay.
Der 5. Januar.
Am 5. Januar besucht der polnische Außenminister Hitler und ist sehr überrascht, als dieser die Rückgabe der freien Stadt Danzig an Deutschland fordert. Ja, du guckst zu Recht.
Okay.
Verwirrt. Hitler bietet eine Garantie für die polnischen Grenzen an, falls eine endgültige Regelung in der Danzig-Frage erzielt werden könnte. Der polnische Außenminister Beck vermeidet es, sich auf eine Antwort festzulegen, erklärt jedoch, dass die polnische Öffentlichkeit sich jeder Änderung des Status von Danzig wahrscheinlich widersetzen würde. Ich hätte wieder was am 11. bis 12. Januar.
Gut. Am 6. Januar schreibt C.A. Firth von George Allen and Unwin eine Antwort an Wren und stimmt zu, dass er mehr Zeit erhalten soll. Firth fragt sich aber auch, ob es nicht günstiger wäre, den Clark Hauband vollständig neu zu setzen.
Oh weia.
Und erkundigt sich, ob Tolkien mit dem Vorwort, dass er weiterhin dafür schreiben soll, Fortschritte gemacht hat. Postwendend antwortet am 7. Januar Wren und teilt Firth mit, dass er Tolkien auf das Vorwort nochmal ansprechen werde.
Mhm.
Und dann geht's bei mir am 13. weiter.
Okay. Vom 11. bis 12. Januar sind Neville Chamberlain und Lord Halifax, der Außenminister von Großbritannien, in Rom und treffen sich dort mit Benito Mussolini. Chamberlain hofft, Mussolini davon überzeugen zu können, Hitler davon abzuraten, kriegerische Schritte zu unternehmen. Mussolini wiederum erklärt, Italien wünsche sich Frieden, machte aber keine Zusagen.
Ja, Frieden ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff.
Ja, vor allem, weil er Mussolini jetzt auch nicht für seine demokratische Regierung bekannt ist.
Ja.
So, dann schalten wir wieder zurück ins Hause Tolkien. Bei mir geht's nämlich am 16. Januar weiter.
Tolkien nimmt an einer Sitzung des General Board teil. Und das Board stimmt dafür, dass Standing Committee on Past Examinations, dem Tolkien angehört, zu bitten, die Prüfungsbestimmungen für Prüfungen unter der Aufsicht des Boards neu zu prüfen.
Jetzt hast du mich völlig abgehängt. Wer oder was wird geprüft?
Das Standing Committee on Past Examinations. Die Prüfungsvorschriften sollen nochmal überprüft werden.
Okay, danke. Das waren ein paar Prüfer zu viel.
Ja. So, ne? Überprüf mal bitte das, wofür ihr selbst zuständig seid, ob das noch alles richtig ist. Und am 15. das Hillary Full Term beginnt und wie immer hier für euch der Stundenplan. Tolkiens geplante Vorlesungen für dieses Semester sind
Beowulf?
Nein. Andreas, dienstags und donnerstags um 11 Uhr an der Examination Schools, beginnend ab dem 17. Januar. Dior's Klage, dienstags um 12 Uhr in der Examination School, ebenfalls beginnend ab dem 17. Januar. Tolkien war außerdem dafür vorgesehen, donnerstags um 12 Uhr über Old English Historical Grammar zu unterrichten, wurde jedoch durch C.E. Bazell ersetzt.
Wahrscheinlich ist er mit den anderen Komiteesitzungen einfach zu beschäftigt, um noch mehr.
Ja, außerdem betreute er weiterhin Brooks als Doktorand.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob er ist da nicht auch was noch, dass er von E.V. Gordon nicht auch Lehrtätigkeiten übernimmt? Wobei, das würde dann da auftauchen, ne? Okay.
Aber da geht's bei mir am 18. Januar weiter.
Okay. Ich habe auch was für den 18., das schließt sich aber an den 16. an. Am 16. Januar kommt es nämlich in Londoner Vororten am frühen Morgen zu 3 Bombenexplosionen, die nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben.
Waren das die... Nee, das war wesentlich früher.
Was denn?
Die Bauernaufstände.
Nee.
Das waren den... Ende 20er, Anfang 30er.
Es hat mit was anderem zu tun, was noch früher begonnen wurde.
Dann sag's einfach.
Und noch viel länger gehen wird. Und zwar waren das die ersten Anschläge im Rahmen des S-Plans, mit dem die irisch-republikanische Armee, die IRA, gegen öffentliche Einrichtungen auf dem britischen Festland verübt.
8. an 39.
Ja, die, vielleicht muss man es nochmal kurz einordnen für... Alle, die IRA ist eine paramilitärische Organisation, die seit 1919 für ein vereinigtes und unabhängiges Irland und gegen die britische Herrschaft in Nordirland kämpft.
Oh ja, und das wird sich ja noch bis zum Karfreitagsabkommen ziemlich weit ziehen.
Ja, und ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut, weil mir gerade wieder einfällt oder bewusst wird oder wie auch immer. Also ich wusste das natürlich schon, aber ich habe irgendwie lange nicht mehr drüber nachgedacht. Dass das offizielle Ende ihres bewaffneten Kampfes in unserer Lebzeit verkündet wurde, nämlich 2005.
Ja.
Und das ist, ich weiß auch nicht, also ich kann mich noch dran erinnern, wie wir das in der Schule im Englischunterricht durchgenommen haben. Und also den kompletten Nordirland-Konflikt.
Also ganz kurz nur der Vollständigkeit halber, das Karfreitagsabkommen ist vom 10. April 98. Ich habe noch miterlebt in Zeitungen und Co.
Ja.
Ich bin ein paar Jahre älter.
Also 98 habe ich auch miterlebt, aber ich habe das damals halt nicht verstanden.
Das meine ich mit, ich war da in einem Alter, wo man so etwas schon mal gelesen hat oder im Fernsehen mitbekommen hat, wenn es wieder Anschläge gab.
Mm, ja. Ja, für mich war das halt so, ich wusste auch ganz lange nicht, wie nah Irland eigentlich ist oder dass das zu Europa gehört, weil das für mich halt was ist, da gab es halt immer Angriffe und Bomben und was weiß ich und Krieg war für mich halt immer was, was sehr weit weg war. Jedenfalls in diesen 3 Bombenexplosionen, die sich da am 16. Januar ereignen, wird ein Kraftwerk im Norden der Stadt lahmgelegt, wovon 25.000 Menschen betroffen sind. Und es sind, wie gesagt, die ersten Anschläge in diesem Rahmen. Und 18. Januar, also einen Tag später, nimmt die britische Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen zu diesen Bombenanschlägen 14 mutmaßliche IRA-Mitglieder fest und beschlagnahmt große Mengen Munition. Dann geht's bei mir am 20. weiter.
Ja, am 18. nimmt Tolkien mal wieder in einer Sitzung teil.
Prost. Nein.
Am Pembroke College. Und ein gewisser Andrew Bennett von der University of St. Andrews.
Mhm. Den kennen wir doch schon.
Der seit Oktober nichts von Tolkien hinsichtlich seiner Vorbereitung für die Andrew Lang Lecture 39 gehört hat, schreibt ihm erneut.
Oha. Und fragt nach.
Ja, und am 20. Januar 1939 nimmt Tolkien am Abend an einem Dinner der Society teil. Das ist mal wieder eine abendliche Veranstaltung.
Am selben Tag beginnt die dritte deutsche Antarktis-Expedition mit Vermessungsflügen. Und zwar mit dem Expeditionsschiff Schwabenland, wo wir vorhin noch bei den Schwaben waren. Die sind nämlich wirklich überall. Dann hätte ich für die nächsten paar Tage Einträge. Wann geht's bei dir weiter?
Ich habe noch einen Eintrag für den 24.
Okay, dann mache ich mal weiter bis zum 23. 21. Januar reist der tschechoslowakische Außenminister nach Berlin, um Hitler zu treffen, der eine Reihe harter Forderungen gestellt hatte. Die Tschechoslowakei wurde aufgefordert, aus dem Völkerbund auszutreten, ihre Streitkräfte drastisch zu verkleinern, sich in der Außenpolitik den Anweisungen Deutschlands zu fügen und antisemitische Gesetze zu erlassen. Also nicht genug damit, dass dieses Land einfach völlig zerschlagen wird. Jetzt wird ihnen auch noch auferlegt, das zu machen, das zu machen, das zu machen und auf jeden Fall sich den Anweisungen Deutschlands zu fügen. Also mit der Wiedereingliederung, wenn man das so nennen möchte, des Sudetenlandes war es eben nicht getan. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch diese Geschichten sind oder diese Sachen sind oder Ereignisse, die halt dann gerade auch in Großbritannien dazu führen, dass man halt aufrüstet und sich wappnet, weil man einfach merkt, dass das alles, dass sich da nichts gehalten wird, was irgendwie abgemacht wurde.
Ja.
Am 23. Januar verhängt die Zweite Spanische Republik nach 30 Monaten Bürgerkrieg schließlich das Kriegsrecht. Damit ist der Spanische Bürgerkrieg aber leider noch nicht zu Ende. Es gilt jetzt lediglich, wenn man das so sagen kann, das Kriegsrecht. Weil auch dazu könnte man jeden Tag Nachrichten hier einfügen. Aber dadurch, dass wir ja gesagt haben, wir fokussieren uns primär erstmal auf Deutschland und England.
Ja.
Und gucken so ab und zu mal über den Rand. Aber das einfach auch nochmal zur Erinnerung, dass der Spanische Bürgerkrieg nach wie vor sehr, sehr viele Opfer fordert. Am selben Tag startet Chamberlain eine Rekrutierungskampagne mit dem Ziel, 30 Millionen Briten für die freiwillige Zivilschutzarmee zu mobilisieren.
Okay.
Das nur als Schlussklammer zu dem, was ich vorhin gesagt hatte.
Ja.
Ja, dann zurück zu Tolkien.
Am 24. Januar ist es mal wieder Zeit für C.I. First, einen Brief an Tolkien zu schreiben und schlägt vor, dass Allenton Unwin, falls während der Weihnachtsferien nur geringe Fortschritte an der Fortsetzung vom Hobbit gemacht worden seien, nun versucht werden solle, die technischen Probleme zu lösen, die bisher die Veröffentlichung von Mr. Blith oder Herr Glück verhindert haben.
Mit den technischen Voraussetzungen sind wahrscheinlich die Illustrationen gemeint, oder? Aber ohne die wäre es ja echt nur die halbe Geschichte.
Darum versuchen sie es ja einfach nochmal neu. Und das war's dann für mich. Ich habe da noch eine Sache für zum Schluss.
Okay, ja, dann mache ich mal bis zum Schluss und dann haben wir hoffentlich noch was Schönes oder zumindest Interessantes zum Abschluss. Am 26. Januar reist der deutsche Außenminister von Ribbentrop nach Warschau, um sich mit dem polnischen Außenminister Beck zu treffen und wiederholt Hitlers Angebot vom 5. Januar. Beck erklärt erneut lediglich, er sei bereit, das Angebot zu prüfen, also ne, dass Danzig irgendwie vereinnahmt werden sollte und wieder deutsch werden sollte.
Ja.
Was Ribbentrop als Ablehnung auffasst, das sollten wir uns merken. Am 27. Januar setzt Hitler den Flottenrüstungsplan Z-Plan in Kraft. Ein ehrgeiziges Schiffsbauprogramm, das der Kriegsmarine bis 48 rund 800 Schiffe bescheren sollte. Also bis 1948.
Wie viele Schiffe?
800 Schiffe sollen da bereitgestellt werden. Ja, ein ehrgeiziges Schiffbauprogramm, so kann man es sagen.
Definitiv.
Noch was Nettes aus der Welt der Weltrekorde. Am 29. Januar erreicht Karl Bode mit seinem Hubschrauber eine Weltrekordhöhe von 3.427 Metern. Mit einem Hubschrauber. Fast 3,5 Kilometer in die Luft.
Oh, ist ordentlich.
Ja. Am 31. Januar hält Hitler am 6. Jahrestag der Machtergreifung der Nationalsozialisten eine Rede vor dem Reichstag und prophezeit, dass, sollten jüdische Finanziers, so sagt er, einen Krieg auslösen, dies zur Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa führen würde. Und am selben Tag wird das Berliner Tageblatt von den Nazis verboten. Die letzte Ausgabe der auflagenstarken österreichischen Tageszeitung, Neues Wiener Journal und die neue Freie Presse erscheinen. Also die letzten Ausgaben erscheinen. Ja, und jetzt sind alle Scheinwerfer auf dich gerichtet, dass du vielleicht mit einer netteren Botschaft aus dieser Folge uns entlassen kannst.
Oh, das sind jetzt hohe Erwartungen.
Also ich hoffe doch, dass egal was in Tolkiens Leben passiert, solange es kein Todesfall ist, das hier allein schon, also positiver als das hier sein wird.
Ja, definitiv. Also. Es ist mehr so mit dem Augenzwinkern zu sehen.
Okay.
Wahrscheinlich ist das viel höher aufgehört und die Erwartungen.
Egal.
Viel größer. Tolkien bekommt im Januar eine Einladung, die erst, oh Gott, wir sind erst 39.
Wir haben was vergessen.
Was denn?
Beziehungsweise du hast was vergessen.
Tolkiens Geburtstag.
Tolkien hatte Geburtstag.
Oh nein!
Komm, wir spulen nochmal schnell zurück zum 3. Januar.
3. Januar, Tolkien mit Geburtstag. Ab sofort muss Anni sich neue Zahlen merken.
Er wird 47 Jahre alt. Ich habe schon mal geübt.
Sehr schön.
Oh Mann, ey. Aber Hauptsache, wir wissen, dass er krank war.
Ja. Wie übrigens 38 zusammen Geburtstag auch.
Ja.
1939 im Januar passiert etwas, wovon die Weltöffentlichkeit erst 42 Jahre später erfuhr.
Oh weia.
Nämlich mit der Herausgabe der Briefe.
Ja.
Und wir gehen halt auch dann gleich im nächsten Brief, gehen wir noch drauf ein, weil es halt Teil wird und nur weil es in diesem Brief drinsteht, wusste man es überhaupt und hat dann auch irgendwann noch bis in die 2000er Jahre gedauert, bis mehr Informationen rausgekommen sind. Und zwar erklärte sich Tolkien bereit, im Kriegsfall für die kryptografische Abteilung des Foreign Office zu arbeiten.
I see where you're going with this. I'm not sure if I like it.
Also im Januar 39 wurde Tolkien angefragt, ob er im Kriegsfall eben bereit wäre, in der kryptografischen Abteilung zu arbeiten, und er stimmte dementsprechend zu. Diese Kontaktaufnahme war Teil einer systematischen Rekrutierungskampagne von Alistair Denniston, der Leiter der Government Code and Cyber School, GC und GSCS. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt im abkürzen soll. Auf jeden Fall war das der Vorläufer des heutigen Geheimdienst GCHQ. Alistair war nicht Aragorn später.
Hä? Streicher? König?
Alistair. Darum sagt
ich. Ach so.
Ich,
okay.
Wortspiel, weißt du?
Ja.
Ich weiß, es ist spät.
Es ist zu spät dafür.
Es ist nach 11 mittlerweile.
Ja.
Das war ein versuchter Wortwitz. Okay, ich lasse es. Auf jeden Fall wurde dieses Programm, dieses GC und CS, was halt eben für diese Abkürzung oder für diesen langen Namen steht, bereits 1919 gegründet, indem die Kryptographieeinheit der Marine Room 40 und der Armee MI-1B aus dem Ersten Weltkrieg zusammengelegt wurden. Das heißt, das ist noch ein Überbleibsel aus dem Ersten Weltkrieg und unterstand halt eben den Foreign Office. Denniston hatte den Room 40 bereits im Ersten Weltkrieg geleitet und erkannte mit dem Aufstieg Hitlers die Notwendigkeit, rechtzeitig Vorbereitung zu treffen. Und ab 1937 begann er gezielt Akademiker aus Oxford und Cambridge zu kontaktieren, darunter Alan Turing und Gordon Welkman. Und natürlich dann auch später Tolkien und Co. Also ne, er war schon 1937 dabei,
ja,
gegen Hitler zu arbeiten und eine Kryptographie aufzubauen. Und laut einem Artikel im Daily Telegraph vom 16. September 2009, allerdings wie immer in den Shownotes, erhielt Denniston von Dozenten, die im Ersten Weltkrieg in der Nachrichtenaufklärung tätig gewesen waren, eine Liste mit 50 Kandidaten aus Oxford und Cambridge, und darunter unter anderem auch Tolkien. Stephen Budanski beschreibt in Battle of Wits, von 2000 erschienen, dass, ich nenne es einfach mal die Firma, dabei bevorzugt Klassizisten, Historiker und Gelehrter moderner Sprachen rekrutierten.
Mhm. Weil es ja um Sprachkodierung im Prinzip geht, ne?
Und wie gesagt, das Ganze wurde erst 81 publik, da alle Beteiligten vom Official Secret Act, der natürlich der Geheimhaltung unterlagen. Die gesamte Episode belegt, wie zumindest Teile der britischen Regierung bereits weit vor Kriegsbeginn die intellektuelle Mobilmachung betrieb.
Und soweit ich weiß, ist bis heute ranken sich da ja ganz viele Spekulationen um Tolkiens Beteiligung und gibt es die absurdesten.
Da kommen wir gleich zu. Lass mich noch eben einfach für die Leute, weil ich sage, Rabbit Hole abgetaucht, weil ich wollte natürlich wissen, was ist Room 40 und MI1B? Das erste war die Kryptographieabteilung der britischen Marine, der Royal Navy im Ersten Weltkrieg, und wurde benannt nach dem Büroraum 40 im Admiralitätsgebäude in London, in dem sie untergebracht waren. Also ganz klassisches, ne?
Das ist schon cool, ja.
Welchen Namen habt ihr? Okay.
404.
Genau. Ihr bekanntester Erfolg war die Entschlüsselung des Zimmermann-Telegramms von 1917, einer geheimen deutschen Botschaft, in der Deutschland Mexiko dazu aufforderte, in den Krieg gegen die USA einzutreten. Als dieses Telegramm den Amerikanern zugespielt wurde, trug es maßgeblich zum Kriegseintritt der USA bei. Und dieser seltsame Armeeraum war entsprechende Kryptographieeinheit des britischen Heeres, Military Intelligence Section 1B, Teil des Militärgeheimdienstes entsprechend. Und sie entschlüsselten primär feindliche Funk- und Kabelnachrichten an der Front und arbeiteten unabhängig vom Room 40, was im Krieg oft zu Reibereien und Doppelarbeit führte. 1919 wurden sie dann eben zusammengelegt, weil man gesagt hat, wieso Ressourcen verbrauchen, wenn man sie auch einfach bündeln kann. Und starteten ursprünglich mit 50 Kryptoanalytikern und 30 Sprachspezialisten. Nachher wurden da noch die ein oder andere Null dran gehangen. Und ja, heute ist es der Geheimdienst, also einer der Geheimdienste.
Aber es geht mit diesem MI1B geht daraus auch MI6, MI4
das
und so weiter.
Das weiß ich nicht. Also soweit bin ich jetzt nicht gestiegen.
Das wäre spannend, oder? Wenn dem so wäre. Also ich kenne mich da tatsächlich gar nicht aus. Das meiste, was ich darüber weiß, weiß ich aus James Bond-Filmen. Also von daher nagelt mich da bitte nicht drauf fest.
Also tatsächlich ist MI1 die British Military Intelligence Section 1. Und es war früher mal das Department für Verschlusssachen für Spionage und Co. Und war Teil des Kriegs, des War Office. Und wurde während des Ersten Weltkriegs gegründet, eingerichtet, wie man da auch immer nennt. Und es gab dann A, B, C, D, E, F, G, die dann unterschiedliche Abteilungen.
Ja, sehr cool.
C ist zum Beispiel Secret Service, SIS. B ist die Interception and Crypto Analytics. D ist dann Communication Security, E Wireless Telegraph, also sie sind dann unterteilt in welche Sektionen sie dann halt eben aufgehen.
Ich hätte jetzt vermutet, dass das B, aber das ist wahrscheinlich zu früh dafür, sich auf Bletchley Park bezieht, wo ja, im Prinzip wurde das ja sehr, dieser Landsitz da in Bletchley, wurde ja sehr lange geheim gehalten, soweit ich weiß. Also es war ja wirklich off the road, ne? Das ist, glaube ich, so, weiß ich nicht, so 60, 70 Kilometer von London weg, so mitten in der Pampa. Und war ja dann so eine zentrale Militär-Kodierungsstelle oder sowas, wo ja dann auch hier die Enigma entziffert wurde von Alan Turing. Hast du das gerade parat, wann das war? War das 43, 44? Es muss ja eher gegen Ende gewesen sein, oder? War das dann schon 45?
Ab 1940 dann in etwa schon.
Okay, krass.
Das kann nicht sein.
Also die Entschlüsselung muss ja später gewesen sein, aber sie haben wahrscheinlich schon halt sehr früh dran gearbeitet, oder?
Ja, also nein, ich guck mal gerade eben kurz bei der Enigma, die ja bis, lass mal einfach komplett weg, ich habe da jetzt keine Kapazitäten dafür. Was ich aber noch sagen kann, ist, dass der MI5 eben dann tatsächlich doch der Nachfolger war und MI6, es gab während des ersten und des zweiten Zeitalters. Oh Gott.
Woran merkst du, dass du Tolkien-Fan bist? Ja.
Sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg hatten wir ja gerade eben schon, gab es mehrere MI-Abteilungen für Military Intelligence. Und genau, die wurden dann am Ende im Prinzip alle zusammengefasst und dann neu aufgeteilt. Dann wurden einfach die Zahlen 1 bis 4 gestrichen.
Okay, krass. Das heißt, die gibt's gar nicht mehr.
Nee, es gab nicht mal 10 Abteilungen und die wurden dann halt einfach.
Okay.
Aber stimmt gar nicht. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren es sogar 17.
Ui.
Ja, und je nach Anforderungen. Daher kommt also einfach tatsächlich der MI5, MI6.
Ich habe gerade noch einen sehr kleinen Fun-Fact gefunden. Und zwar habe ich die Wikipedia-Seite von Alan Turing aufgemacht und da ist ein Foto von ihm und das Foto ist von circa 1938.
Oh.
Also hier gerade unser Zeitschnitt, sehr schön.
So, mit Blick jetzt auf die Laufzeit dieser Folge.
Ja, und wir wollen uns ja auch noch was für die Briefe-Folge zu Brief 35 aufheben.
Nee, das meine ich gar nicht.
Ja.
Ich meinte nämlich eigentlich mit Blick auf die Laufzeit,
ja,
war es sehr gut mit über einer Stunde, dass wir uns diese 4 Monate separat angenommen haben.
Ja, definitiv.
Für jeden, der das gesagt hat, die historische Einordnung packe ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht. Der hat sich jetzt diese Zeit gespart. Und dann geht's nach den Tolkien-Tagen mit Brief 35 weiter.
Ja. Ich bin sehr froh, jetzt auch im Rückblick, dass wir das ausgelagert haben in eine eigene Folge, weil sich hier gerade einfach so viele Sachen knubbeln und so viele historische Großereignisse, aber auch so viel zwischen den großen Ereignissen, die ansonsten wahrscheinlich halt einfach aufgrund der Zeit vielleicht nicht genannt werden würden. Und auch jetzt haben wir ja beileibe nicht alles benannt, was passiert, weil wir es einfach nicht können. Und wir sind auch einfach kein Geschichtspodcast. Also das muss man ja auch immer wieder vielleicht mir dazu sagen.
Ja.
Aber das fand ich halt jetzt ganz gut, dass wir halt dann auch mal Dinge vertiefen können oder auch mal auf Dinge eingehen können, die wir halt ansonsten eher so ein bisschen, ich will es nicht sagen, runterrattern müssten. Aber man muss halt ja doch gucken, dass die Folgen irgendwie im Verhältnis bleiben, wie du sagst, ne?
Dann sage ich vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank dir, lieber Tobias. Ich freue mich schon auf Brief 35.
Ja.
Und auf den unausweichlichen Rant auf bestimmte Publikationen, die mit dem letzten Thema zu tun haben werden.
Ja, also es kommt nicht von ungefähr. Also es gab das Interesse. Es gibt auch, ich habe euch da auch noch ein paar andere Fotos, unter anderem auch vom Geheimdienst. Die haben dann auch irgendwann mal drauf Stellung bezogen. Und da gibt's dann halt auch ein Foto, wo halt Tolkien drauf zu sehen ist. Also ein Foto einer Teilnehmerliste. Aber da kommen wir dann.
Es ist kein Foto mit Tolkiens Gesicht, sondern es ist ein Foto einer Teilnehmerliste und da steht Tolkiens Name drauf.
Genau, da wir aber auch im März 39 auf das Thema zu sprechen kommen. Und jetzt am 2. Februar auf diese. Belassen wir es dabei. Es wird uns noch ein bisschen begleiten, aber ich wollte nur sagen, so ganz von ungefähr kommt das nicht.
Es gibt ja auch Hinweise, Gerüchte, was auch immer, dass Tolkien ja auch zumindest einmal im Bletchley Park gewesen sein soll. Und allein da verdichtet sich das ganze Gerüchtegekoche dann natürlich auch sehr.
Ja, schauen wir mal, ob wir das rausfinden oder nicht.
Mhm.
Oder ob es nur eine Urban Legend im Tolkien Life Lore ist.
Es kommt ja auch immer drauf an, was man aus Legenden macht. Dafür ist Tolkien ja ein sehr gutes Beispiel.
Wir sind ein sehr gutes Beispiel, die Folge nicht enden lassen zu wollen, Frau Röttinger.
Ja, absolut. Ich habe einfach
ich
so
habe
viel
Spaß.
Ich habe
jetzt schon 5-mal versucht, diese Folge zu beenden.
Ja, siehst du, wie viel Spaß ich habe an unserem Podcast. Ich wollte schon Tollcast sagen.
Ja.
Also, lieber Tobias, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank für die tiefgründigen Recherchen in Tolkiens Leben.
Ja. Danke für das Versuchen des Kompaktfassens einer katastrophalen Geschichte.
Ja, es wird nicht besser werden.
Aber wir...
Ja.
Wir gehen ja gemeinsam durch. Niemand muss das alleine machen.
Genau.
Ihr habt ja uns. Und, also.
Und wir sind sehr, sehr froh, dass ihr uns zuhört und dass ihr da seid und uns hier auch begleitet und uns gerne auch eure Meinung zukommen lasst, wie wir das hier angehen. In diesem Sinne, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.